Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Ich lese uns aber auch vorher noch einen Abschnitt aus Kapitel 5, ab Vers 18 und wir springen dann in Kapitel 6. Also zunächst Epheser, Kapitel 5, ab Vers 18 und der eigentliche Abschnitt für die Predigt steht dann in Kapitel 6, ab Vers 5. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir lesen jetzt weiter in Kapitel 6, Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren Leiblichen. Entschuldigung. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir feiern heute Pfingsten. Und als ich mir überlegt habe, worüber predigst du in diesem Jahr an Pfingsten, also an dem Fest, wo wir daran denken, dass wir als Christen, als Gemeinde den Heiligen Geist von Gott beschenkt bekommen haben. Da war mein erster Gedanke, am besten unterbrichst du deine Reihe durch den Epheserbrief und predigst über einen Abschnitt, der gut zu Pfingsten passt. Aber nach einigem Hin- und Herüberlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, meine Reihe doch nicht zu unterbrechen. Bis dahin war ich irgendwo davon ausgegangen, dass der Heilige Geist, also das, was wir an Pfingsten besonders, woran wir an Pfingsten besonders denken und Arbeit, das, worum es heute in unserem Abschnitt geht, dass diese beiden Themen nicht besonders viel miteinander zu tun haben. Ja, wenn die meisten Leute an Pfingsten denken und gleichzeitig an Arbeit denken, dann denken sie, super, es ist Pfingsten, ich habe nicht nur Sonntag frei, sondern ich habe auch noch Montag frei. Pfingsten und Arbeit, was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Aber dann ist mir aufgefallen, das stimmt überhaupt nicht. Gerade hier in Epheser 5 und 6, also in dem Abschnitt, wo wir gerade in unserer Reihe sind, gerade da macht Paulus im größeren Zusammenhang deutlich, du brauchst den Heiligen Geist, um deine Arbeit so zu machen, dass es Gott gefällt. Oder andersherum formuliert, ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, deine Arbeit so zu machen, dass du Gott damit Ehre machst. Und wieso das so ist, das soll eine der Fragen sein, die wir uns heute in dieser Predigt anschauen wollen. Mein Thema für heute ist Arbeiten zur Ehre Gottes. Und ich habe drei Punkte, wie meistens. Um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du erstens den Heiligen Geist. Um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du zweitens Respekt vor deinen Vorgesetzten. Und um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du drittens Gnade für deine Untergebenen. Nochmal, um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du erstens den Heiligen Geist, zweitens brauchst du Respekt vor deinen Vorgesetzten und drittens brauchst du Gnade für deine Untergebenen. Und bevor wir jetzt eben uns diesen Abschnitt in Epheser 6 im Detail anschauen, wollen wir im ersten Punkt der Frage nachgehen, die ich eben gestellt habe. Ja, was hat der Heilige Geist, was hat Pfingsten mit unserer Arbeit zu tun? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein Stück, ich will es mal nennen, herauszoomen von unserem Abschnitt. Ja, oft ist es ja wichtig, dass wir uns Bibelverse ganz genau im Detail angucken. Das gilt besonders für die Briefe des Neuen Testaments. Da steckt oft in einem Vers unglaublich viel drin. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, dass man bildlich gesprochen so einen Schritt zurückgeht, ein bisschen nach hinten geht und sich das große ganze Bild anschaut. Ja, nicht nur sich den Baum anschaut, sondern mal den ganzen Wald, um ein Bild zu verwenden. Und das bringt uns zum ersten Punkt: um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du den Heiligen Geist. Und wir machen das jetzt mal, wir zoomen ein Stück zurück und gehen ein Kapitel zurück, in Kapitel 5, Vers 18. Wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann schaut noch mal rein, wir haben das eben auch schon gelesen. Dort schreibt Paulus in Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und diese kurze Aussage, werdet voll Geistes, die erscheint irgendwie nur eine von ganz vielen aneinandergereihten Aufforderungen in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes zu sein. Ja, manchmal könnte man denken, wenn man die Kapitel 4 bis 6 liest, Paulus hat einfach eine Aufforderung hinter die nächste gestellt. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Aufforderung, werdet voll Geistes, eine ganz zentrale Aufforderung ist. Warum ist sie so zentral? Ja, nach der Aufforderung in Kapitel 5, Vers 18, werdet voll Geistes, folgen in den Versen danach einige weitere Aufforderungen. In Versen 19 bis 21, ja, da steht, sprecht in Psalmen und Liedern zueinander, spielt für Gott, dankt in allem Gott und zum Schluss ordnet euch einander unter. Und das Spannende an diesen ganzen weiteren Aufforderungen ist, die sind nicht einfach weitere Befehle, so hintereinander weg, sondern sie gehören alle zu dieser einen Aufforderung, werdet voll Geistes. Ja, sie beantworten entweder die Frage, wie werde ich voll Geistes, nämlich unter anderem, dass wir durchsingen, Gottes Wort zueinander sprechen, oder sie beantworten die Frage, wofür brauchen wir denn den Geist? Ja, zum Beispiel, um uns gegenseitig unterzuordnen. Ja, im Deutschen wird das nicht so deutlich in unseren deutschen Bibeln, aber im Original ist es sehr klar. Die Überschrift ist, werdet voll Geistes. Und alles, was dann bis Vers 21 folgt, steht unter dieser Überschrift. Ja, und du brauchst jetzt also, das ist die Zusammenfassung, Vers 18 den Geist, um dich unter anderem Vers 21 unterzuordnen. Und wie diese Unterordnung aus Vers 21 jetzt aussieht, dafür gibt uns Paulus im Anschluss die sogenannte christliche Haustafel, wie Luther sie genannt hat. Er zeigt uns erst, was Unterordnung in der Ehe bedeutet, ab 5 Vers 22. Dann, was Unterordnung in der Familie bedeutet, ab 6 Vers 1. Und jetzt als drittes, da sind wir heute, was Unterordnung bei der Arbeit bedeutet. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, in Kurzform ist die Gedankenführung von 5 Kapitel 18 bis Kapitel 6 Vers 9 folgende. Werdet voll Geistes, damit ihr euch unterordnen könnt, unter anderem auf eurer Arbeit. Seht ihr? Deswegen brauchst du den Heiligen Geist, um so arbeiten zu können, wie es Gott gefällt. Und weil wir für unsere Arbeit, und nicht nur für unsere Arbeit, sondern für alles andere in unserem Leben, den Heiligen Geist brauchen, deswegen feiern wir Pfingsten. Pfingsten, das ist der Tag gewesen, an dem Gott seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist beschenkt hat. Ja, Jesus war in den Himmel aufgefahren und in einem Sinn hatte er seine Jünger allein gelassen. Sie hatten große Hoffnungen, nachdem sie verstanden haben, ist auferstanden. Und jetzt fährt Jesus in den Himmel auf und sie fragen noch diese Frage, richtest du jetzt dein Königreich endlich auf? Und Jesus fährt in den Himmel auf. Und sie sind irgendwie alleine. Aber sie waren nicht für lange Zeit alleine. Nur 10 Tage später bekamen sie den Heiligen Geist, um für ihr Leben als Christen in allen Bereichen ausgerüstet zu werden. Ja, wir haben diese Geschichte eben in Apostelgeschichte 2 gelesen, wie die erste Gemeinde eben den Heiligen Geist damals bekam. Ja, und ich glaube, dass die meisten Christen, wie aus der Pistole geschossen, sagen können, was wir an Weihnachten und an Karfreitag und an Ostern feiern. Aber bei Pfingsten habe ich manchmal den Eindruck, da wird es schwieriger. Ja, die Erfahrung habe ich mal im biblischen Unterricht gemacht, also Weihnachten, Karfreitag, Ostern, das klappt gut, aber was feiern wir Christen eigentlich nochmal an Pfingsten? Und ich habe mich gefragt, vielleicht liegt es daran, dass wir uns gar nicht so sicher sind, wofür wir den Heiligen Geist eigentlich brauchen. Aber hier gegen Ende des Epheserbriefs wird es deutlich, wofür wir ihn brauchen. Paulus sagt, für alle Bereiche deines Lebens. Für deine Ehe, für unsere Familien und darum geht es heute auch für unsere Arbeit. Ohne Pfingsten würde jedem von uns die Ausrüstung fehlen, um zu Gottes Ehre zu arbeiten. Und dabei ist Pfingsten damals ein einmaliges Ereignis der Heilsgeschichte gewesen. Gott gab seinem Volk zum ersten Mal den Heiligen Geist und hat so die neutestamentliche Gemeinde ins Leben gerufen. Wenn man so will, kann man sagen, An Pfingsten, heute, hat die Gemeinde Geburtstag. Aber obwohl Pfingsten ein einmaliges Erlebnis bleibt, es wird kein zweites Pfingsten geben, heißt es nicht, dass Gott uns nur einmal den Heiligen Geist geschenkt hat. Er möchte ihn uns immer wieder neu schenken. Immer dann, wenn wir auf sein Wort hören und uns gegenseitig sein Wort zusprechen, ganz zentral hier im Gottesdienst übrigens, heute Morgen, immer dann werden wir voll Geistes, wie Paulus es schreibt. Und deswegen ist ein Sinn unseres Gottesdienstes hier am Sonntag, es ist nicht der einzige Sinn, aber ein ganz wichtiger Sinn, dass wir uns hier durch den Heiligen Geist ausrüsten lassen, voll Geistes werden, um dann in der darauffolgenden Woche ausgerüstet zu sein, von Montag bis Samstag unsere Arbeit so zu machen, dass wir mit unserer Arbeit Gott Ehre machen. Aber wie sieht es jetzt konkret aus, so zu arbeiten, dass es Gott gefällt? Wie machen wir das? Und dazu zoomen wir jetzt wieder ran und gehen jetzt in unseren Abschnitt für die heutige Predigt in Epheser Kapitel 6, Abvers 5. Und es geht in diesen Versen um Arbeit. Und vor allem geht es um die Beziehung zwischen dem, der Arbeit verteilt, also der Befehle gibt, und dem, der diese Befehle oder Aufforderungen auf der Arbeit bekommt. Und in der damaligen Zeit, als Paulus das geschrieben hat, da war die hauptsächliche Arbeitsbeziehung die zwischen Herren und Sklaven. Man weiß nicht genau, wie viele Sklaven es im Römischen Reich gab, man kann das nur schätzen, aber in manchen Gegenden waren es wohl bis zu ein Drittel der Bevölkerung. Große Teile der handwerklichen Tätigkeiten wurden damals nicht wie heute von Angestellten, Handwerkern, Arbeitern gemacht, sondern ein Großteil der Aufgaben wurde damals von Sklaven erledigt. Und von daher gab es auch in den ersten Gemeinden eine ganze Menge Sklaven. Und die Botschaft des Evangeliums, die machte innerhalb so einer Gemeinde Herren und Sklaven plötzlich eins. Herr Paulus zum Beispiel schreibt im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 28, in Christus ist weder Jude noch Grieche und dann, da ist weder Sklave noch freier Herr, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Alle waren sie eins in Jesus Christus. Vielleicht haben sich manche Sklaven gedacht, boah, das ist doch super. Ja, diese Einheit in Christus, führt die nicht dazu, dass wir von einem auf den anderen Tag jetzt vielleicht zu freien Menschen werden und nicht mehr auf unsere Herren hören müssen? Aber Paulus macht deutlich, unsere gemeinsame Einheit und Gleichheit in einem Sinn in Christus, die hebt nicht die Beziehungen auf, die in dieser Welt herrschen. Sie hebt nicht die Beziehungen auf in der Ehe, nicht die in der Familie und auch nicht die zwischen Herren und Sklaven. Und das war eine große Herausforderung für die Gemeinden damals. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Ja, dass Sklaven und Herren, die in der Gesellschaft diesen riesigen Abstand hatten, plötzlich in der Gemeinde Geschwister waren. Heute haben wir nicht mehr so Sklaven und Herren. Deswegen haben wir auch in diesem Sinn nicht mehr diese große Herausforderung. Aber ich glaube, wir stehen jetzt eben vor einer anderen Herausforderung, wenn wir heute diesen Abschnitt lesen. Denn zwischen den Sklaven damals und Angestellten heute besteht eben dieser deutliche Unterschied. Und da stellt sich ja die Frage, können wir das, was Paulus hier schreibt, überhaupt auf uns heute anwenden? Funktioniert das? Wenn wir uns mal genauer die damalige Gesellschaft angucken mit den Sklaven, dann ist es nicht so, dass Sklaven überhaupt keine Rechte hatten. Aber in den meisten Bereichen konnte der Herr mit ihnen machen, was er wollte. Ja, ein bekanntes Beispiel aus der römischen Rechtsprechung zum Beispiel ist, dass wenn ein Römer den Sklaven eines anderen Römers verletzt hat, dann galt das vor Gericht nicht als Körperverletzung, sondern als Sachbeschädigung. Angestellte und Arbeiter heute auf der anderen Seite sind freie Menschen. Ja, dürfen sich ihren Beruf selbst aussuchen, haben Kündigungsschutz, Gewerkschaften und viele Rechte. Sklaven damals waren Leibeigene und Zwangsarbeiter. Und wie die Bibel über Sklaverei spricht, zum Beispiel auch hier, das hat viele Menschen in den letzten Jahrhunderten irritiert. Und zwar sowohl Christen als auch Nichtchristen. Das Problem für viele Menschen ist, wie kann die Bibel so sachlich über Sklaverei sprechen, wie sie das hier und an vielen anderen Stellen tut. Ja, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Müsste Paulus hier nicht eigentlich die Sklaven dazu aufrufen, dass sie gegen dieses völlig ungerechte System rebellieren? Und müsste er nicht eigentlich die Herren dazu aufrufen, dass sie die Sklaverei ein für alle Mal abschaffen? Wieso ist die Bibel scheinbar für Sklaverei? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, dass das eine sehr gute Frage ist und sie verdient eine längere Antwort, als ich sie in dieser Predigt geben kann, ohne völlig den roten Faden zu verlieren oder zu verlassen. Ich plane demnächst einmal über den Philemon-Brief zu predigen und in diesem kurzen Brief geht es um das Verhältnis zwischen einem Herrn und einem Sklaven. Und dann werde ich auch ausführlicher auf die Frage von Christentum und Sklaverei eingehen. Aber ganz kurz heute, tatsächlich ruft die Bibel nicht dazu auf, gegen die Sklaverei zu rebellieren. Aber sie setzt sich an jeder Stelle, wo sie darüber spricht, sehr stark dafür ein, dass Sklaven gut und vor allem als wirkliche Menschen behandelt werden. Und die Bibel macht auch völlig klar, dass Freisein immer besser ist, als Sklave zu sein. Wie gesagt, mehr zu diesem Thema, wenn wir uns gemeinsam den Philemon-Brief anschauen. Zurück zu unserem Abschnitt und zu der Frage von eben. Ja, da wir heute keine Sklaven mehr haben, müssen wir ja überlegen, wie können wir das jetzt, was hier steht, auf unsere Zeit anwenden. Und ich bin davon überzeugt, dass sich einiges geändert hat zwischen damals und heute. Wir haben das gesehen. Zwischen damals Herren und Sklaven und heute Vorgesetzten und Untergebenen. Aber ich glaube, wir werden auch sehen, dass die Prinzipien, die Paulus uns hier gibt, dass die heute noch ganz genauso gelten wie damals. Und das werden wir sehen, wenn wir uns jetzt zunächst Gottes Auftrag für die Sklaven, beziehungsweise auf heute gesprochen für die Untergebenen, anschauen. Mein zweiter Punkt, um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du Respekt vor deinen Vorgesetzten. Paulus gibt uns hier zwei grundlegende Prinzipien für unseren Umgang mit unseren Vorgesetzten mit auf den Weg. Wir sind heute in unserer Arbeitswelt die Herren, also die Vorgesetzten, von denen Paulus hier spricht. Ja, auf deinem Arbeitsplatz, wenn du ganz normal arbeitest, dann sind es deine Chefs und alle anderen, die über dir stehen und dir Anweisungen geben dürfen. Und in einem anderen Sinn kann man, denke ich, sogar so sagen, wenn du in der Schule bist oder in der Universität, dann sind deine Vorgesetzten dort deine Lehrer oder deine Dozenten. Wie sollst du dich gegenüber ihnen verhalten? Und Paulus gibt dir zwei grundlegende Aufgaben. Das Erste, was du tun sollst, ist, du sollst sie respektieren, indem du ihnen gehorchst. Schauen wir uns den Vers 5 nochmal an. Dort heißt es, ihr Knechte, oder eigentlich steht da ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Bedeutet dieser Vers, dass ich vor meinem Chef auf den Boden fallen muss und ihm die Füße küssen muss, zumindest bildlich gesprochen? Das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass wir unsere Vorgesetzten als das akzeptieren sollen, was sie sind. Dass wir ihren Anweisungen nachkommen sollen, ohne zu widersprechen. Und dass wir auch in der Art und Weise, wie wir mit ihnen sprechen, deutlich machen, dass wir das, was sie uns sagen, respektieren. Aber es geht noch um mehr. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir unseren Vorgesetzten äußerlich gehorchen sollen. Ja, wenn ihr in einer Firma angestellt seid, ist es schon in eurem eigenen Interesse, dass ihr euren Vorgesetzten gehorcht. Sonst besteht ja die Gefahr, dass man gefeuert wird oder zumindest ernsthafte Probleme bekommt oder in der Schule, dass man von seinem Lehrer eine Strafarbeit bekommt. Also Gehorsam ist meistens auch im Eigeninteresse ganz gut. Die meisten Untergebenen sagen ja, wenn ihr Chef oder ihr Vorgesetzter ihnen eine Anweisung gibt. Aber oft denken sie im nächsten Moment, ey, was will der jetzt eigentlich schon wieder von mir? Sie würden es nicht so sagen, aber man denkt es doch gerne. Ja. Oder sie fangen an, vor den Kollegen über den Chef zu lästern, wenn er es gerade nicht mitbekommt. Oder man sagt einfach ja und lächelt mit seinem freundlichsten Gesicht und dreht sich im nächsten Moment um und verdreht die Augen. Das Zweite, was Paulus hier sagt, ist, gehorche respektvoll. Das Erste, was er sagt, ist, gehorche respektvoll. Das Zweite ist, sei auch dann respektvoll, wenn dein Chef es nicht mitbekommt. Ja, und zwar vor dir selbst und vor deinen Kollegen. Paulus ist es so wichtig, dass er es gleich dreimal hier sagt in unserem Abschnitt, dass wir nicht nur vorne herum gehorsam sein sollen, sondern auch sozusagen hinten herum. In Vers 5 sagt er, wir sollen das Gehorchen in Einfalt eures Herzens. Ja, in manchen Übersetzungen steht auch in Einfachheit eures Herzens. Gemeint ist, dass das Herz nicht zweigeteilt ist. Ja, einerseits rede ich so und andererseits denke ich ganz anders. In Vers 6 heißt es am Anfang, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Und Augendienerei bedeutet etwas ganz Ähnliches. Ja, vorne rum bin ich so, aber hintenrum bin ich ganz anders. Vor dem Chef bin ich der vorbildlichste Angestellte, aber wenn er nicht da ist, lasse ich kein gutes Haar an ihm. Und Vers 6 am Ende, das Dritte, seid Menschen, die den Willen Gottes von Herzen tun, sagt Paulus. Es geht eben darum, nicht nur oberflächlich zu lächeln, sondern es ist Gottes Wille, dass du deinen Vorgesetzten von Herzen gehorchst. Und deswegen tu es freiwillig und tu es bereitwillig. Es sind zwei grundlegende Dinge, die Paulus hier den Angestellten oder Untergebenen mit auf den Weg gibt. Respektiere deine Vorgesetzten, indem du ihnen sichtbar gehorchst und auch indem du nicht nur sichtbar ihnen gehorchst, sondern auch sozusagen im unsichtbaren Bereich nicht das Gegenteil denkst oder redest. Ich möchte praktisch werden. Was bedeutet das praktisch in den Herausforderungen des heutigen Arbeitsalltags? Was fordert Gott von dir? Gott fordert, arbeite sorgfältig und so wie angeordnet, selbst wenn dein Vorgesetzter nicht hinschaut. Und ich möchte euch einige praktische Hinweise geben, was das konkret bedeutet. Zum Beispiel, gerade wenn du nach Stunden bezahlt wirst, fordert Gott, dass du deine Zeit auch wirklich für deine Arbeit nutzt. Ansonsten bestiehlst du nämlich deine Firma oder deine Organisation und damit auch deine Vorgesetzten. Denn du bekommst Geld für Arbeit, die du eigentlich gar nicht erledigt hast. Weiteres Beispiel, melde dich nur dann krank, wenn du wirklich krank bist. Ja, es gibt schwierige Grenzfälle, wo man nicht genau weiß, soll ich zu Hause bleiben, soll ich auf die Arbeit gehen? Aber wenn deine Hauptmotivation für zu Hause bleiben ist, ach, so ein Tag zu Hause wäre auch mal nicht schlecht, dann geht das nicht. Dann läuft etwas falsch. Gott will auch nicht, dass du mit deinen Kollegen über deine Vorgesetzten lästerst. Vielleicht ist das Allerschwierigste von allem für uns heute auf der Arbeit. Weil das in unserer heutigen Kultur so völlig normal ist. Der Chef kommt rein, sagt was, geht wieder raus, wird drüber geredet. Und wenn du in der Schule oder der Uni bist, fordert Gott von dir, dass du den Anweisungen deiner Lehrer und Dozenten folgst. Ja, dass du zum Beispiel nicht abschreibst oder kein Plagiat begehst und hoffst, dass es halt keiner merkt. Sondern dass auch wenn die Lehrer und Dozenten nicht hingucken, du deine Arbeit gut und treu machst. Warum ist es Gott so wichtig, dass du deine Vorgesetzten so sehr respektierst? Vor allem dann, wenn sie häufig keine Christen sind, wenn sie vielleicht sogar seltsam sind und wenn sie vielleicht sogar ihre Angestellten oder sogar dich schlecht behandeln. Die Antwort ist, dass er sie selbst eingesetzt hat, um dich durch sie zu regieren. Ja, wenn wir Christen sind, dann sagen wir, dass Gott der König über unser Leben ist. Ja, aber auch bei Königen ist es ja nicht so, dass Könige alles in ihrem Königreich direkt selbst bestimmen, sondern sie setzen verschiedene Menschen ein, um verschiedene Dinge in ihrem Auftrag zu verwalten. Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Deswegen hat Gott Menschen eingesetzt, die in ihrem Auftrag einen Bereich des Königreichs regieren. Genauso hat Gott Menschen in deinem Leben eingesetzt, um dich zu führen und zu leiten. Ja, Vorgesetzte auf der Arbeit, Älteste in der Gemeinde, Ehemänner in der Ehe und Eltern in der Familie. In Gottes Auftrag sollen sie dich führen. Natürlich ist das alles durch den Sündenfall sehr beschädigt worden. Und trotzdem hat Gott dieses Prinzip nicht abgeschafft. deine Chefs, deine Lehrer, deine Professoren, die sollen dich in Gottes Auftrag regieren, selbst dann, wenn sie keine Christen sind und ihre Aufgabe noch nicht mal besonders gut machen. Natürlich gibt es auch hier Grenzen. Ja, wie wir schon bei Ehe und bei Familie gesehen haben, gilt über allem das Gebot, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt selbstverständlich auch auf der Arbeit. Wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, du sollst im Namen der Firma irgendwo betrügen oder so, dann ist es geboten, dem zu widersprechen und das nicht zu tun. Aber grundsätzlich gilt eben der Grundsatz, Gott hat dir diese Autoritäten in deinem Leben gegeben, Lehrer, Älteste, Ehemänner, Eltern, Vorgesetzte. Und wenn du ihnen gehorchst, dann gehorchst du Gott. Ich sage das nochmal, weil es so krass ist. Wenn du den Autoritäten in deinem Leben gehorchst, dann gehorchst du Gott. Und wenn du ihnen ungehorsam bist, dann bist du ungehorsam gegenüber Gott. Und Paulus betont das sehr, sehr stark. Er sagt das gleich dreimal in unserem Abschnitt. Einmal in Vers 5 am Ende sagt er, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Das bedeutet so, als würdet ihr Christus gehorchen, als wären eure Vorgesetzte Christus. Zweitens in Vers 6 sagt er, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sollt ihr das tun, was eure Vorgesetzten sagen, sondern als Knechte oder als Sklaven des Christus. So als wärt ihr nicht in erster Linie Angestellte eures Chefs oder eures Vorgesetzten, sondern Angestellte Gottes. Drittens sagt er in Vers 7, dient mit gutem Willen beim Vorgesetzten? Nein, dem Herrn. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, sagt er nochmal hier in Kurzform, wir dienen dann Gott. Und ich denke, wenn wir uns das bewusst machen, dann geraten wir auch nicht so schnell in die Gefahr, den Sonntag vom Rest der Woche zu trennen. So nach dem Motto, sonntags gehe ich in Gottesdienst und diene Gott. Und den Rest der Woche diene ich eben meiner Firma oder meiner Organisation oder meiner Schule. Du dienst natürlich Gott anders hier im Gottesdienst, als du es auf deiner Arbeit tust. Aber sowohl sonntags als auch montags dienst du demselben Gott. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für unsere Arbeit, wenn wir wissen, hinter meinem Vorgesetzten steht niemand anders als Jesus Christus? Ich denke, dass es erstens eine Warnung für dich ist. Ja, wenn du nachlässig bist mit deiner Arbeit, wenn du vor deinem Chef zum Beispiel immer freundlich bist, aber hintenrum gerne über ihn lästerst, oder wenn du undiszipliniert arbeitest, zumindest solange er nicht hinguckt und dann diszipliniert, wenn er guckt, dann erinnert dich daran, dass dein Chef das jetzt vielleicht nicht sieht. Ja, der Chef kann ja seine Augen sicherlich nicht überall haben. Aber Jesus sieht es, weil Jesus sieht alles. Jesus sieht jede Sekunde unserer Arbeit. Er sieht unser Herz, er sieht, was wir machen und was wir dabei denken, gerade wenn der Chef nicht da ist. Was nicht nur Warnung für dich, ist auch Trost für dich. Wisst ihr, Vorgesetzte sind oft unfair. Manchmal kriegt man einen auf den Deckel für was man überhaupt nichts für kann. Manchmal reißt man sich auf der Arbeit gefühlt ein Bein aus und der Chef merkt es noch nicht mal. Manchmal fühlt man sich einfach nur ungerecht behandelt oder übersehen. Aber gerade dann ist es ein großer Trost zu wissen, hinter meinem Chef, der oft ungerecht ist, steht noch ein anderer Chef. Und der weiß ganz genau, wie viel ich gegeben habe. Der weiß ganz genau, dass ich mir ein Bein ausgerissen habe. Paulus schreibt das in Vers 8. Da ihr wisst, das ist die Begründung, warum wir gehorchen sollen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Gott ist der Chef hinter deinem Chef. Und wenn du deine Arbeit gut machst, dann wird er dich dafür eines Tages ganz reich belohnen. Gerade dann, wenn du hier in diesem Leben vielleicht von deinem Chef oft ungerecht behandelt wurdest. Gott übersieht nicht deinen Einsatz, niemals. Und er belohnt dich reicher, als du es dir hier auf dieser Erde überhaupt nur vorstellen kannst. Und drittens ist es eine Motivation für dich, dass du weißt, hinter deinem Chef steht Jesus. Jesus ist nämlich nicht nur dein König, weil er dich erschaffen hat, sondern vor allem, weil er einen unglaublich hohen Preis für dich bezahlt hat. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir durch das Kreuz erlöst wurden, dann benutzt sie das Bild eines Sklavenmarktes der damaligen Zeit. Ja, so wie ein reicher Mann, ein reicher Römer damals auf den Sklavenmarkt gegangen ist und dann für teures Geld einen Sklaven gekauft hat, so hat dich Jesus aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft. Erlöst ist das biblische Wort. Und jetzt bist du kein Sklave der Sünde mehr wie vorher, sondern jetzt bist du ein Sklave Christi. Du gehörst jetzt einem neuen Herrn. Du gehörst jetzt dem besten Herrn der Welt. Und konkret für deine Arbeit bedeutet das, denke bei deiner Arbeit immer wieder daran, welchen großen Preis Jesus für dich bezahlt hat, um dich zu erlösen, um dich in seinen Besitz zu erkaufen. Und dann diene diesem besten Herrn der Welt aus Freude und Dankbarkeit für dieses unglaubliche Geschenk seiner Liebe, auch und gerade auf deiner Arbeit. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also auch auf deiner Arbeit. Wir haben gesehen, hinter unserem Vorgesetzten steht ein anderer Vorgesetzter, Jesus. Und das sollte unsere Arbeit auf drei Arten prägen. Sollte erstens eine Warnung sein, Jesus, kannst du nichts vormachen. Sollte zweitens ein Trost für dich sein, Jesus behandelt dich niemals ungerecht und wird dich für gute Arbeit reich belohnen. Und drittens sollte es Motivation für deine Arbeit sein. Gib dein Bestes bei der Arbeit, weil Gott sein Bestes, seinen eigenen Sohn, für dich gegeben hat. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Gerade dann, wenn dein Vorgesetzter kein Christ ist, aber du Christ bist, solltest du dir die Frage stellen, welches Bild von Jesus spiegel ich wieder, wenn ich arbeite? Das sind vielleicht Leute, vielleicht gerade deine Vorgesetzten an deinem Arbeitsplatz, die würden nie einen Gottesdienst besuchen. Die haben vielleicht noch nie in der Bibel gelesen. Aber sie sehen, wie du dich auf der Arbeit verhältst. Und die Frage ist, welches Zeugnis gibst du durch die Art und Weise, wie du arbeitest, von deinem König? Paulus spricht diesen Punkt hier nicht direkt an. Aber in seinen Briefen an seine Schüler Timotheus und Titus sagt er das sehr deutlich. 1. Timotheus 6, Vers 1 sagt er, diejenigen, die als Knechte oder Sklaven unter dem Joch sind, die sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten. Und jetzt, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und in Titus Kapitel 2, Vers 9 und 10 schreibt er, die Knechte oder die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Es geht darum, dass wir durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch ein Spiegel sind für unseren König. Aber wie schon bei Ehe und Familie, spricht Paulus nicht nur die Gruppe an, die sich unterordnen soll, sondern auch die Gruppe, der man sich unterordnen soll. Ja, und schon in den letzten beiden Predigten über die christliche Haustafel, also über Ehe und Familie, haben wir gesehen, dass die biblischen Prinzipien, die Paulus hier nennt, in jeder Kultur uns herausfordern. Heute sind es die Gebote zu Unterordnung und Gehorsam, die Menschen häufig nicht hören wollen. Ja, und auch wir alle, glaube ich, sind so von unserer Kultur geprägt, dass bei dem Gedanken an Gehorsam und Unterordnung wir alle nicht gerade begeistert sind. Wir müssen uns immer wieder selbst sagen, dass es Gottes Wille ist, dass es gut ist, weil Gott es von uns möchte. Aber zur Zeit von Paulus damals war das mit Unterordnung und Gehorsam gar nicht so das Ding. Es gab wenige Menschen, die das grundsätzlich in Frage gestellt haben. Aber auch damals provozierte das, was Paulus schreibt. Denn er spricht eben nicht nur zu denen, die sich unterordnen sollen und die gehorchen sollen, sondern er spricht auch zu denen, die Autorität haben. Und er sagt ihnen, ihr Ehemänner und Eltern und heute ihr Herren und ihr Chefs, ihr Vorgesetzten, Ihr habt alle nicht in erster Linie Rechte, was ihr alles dürft, sondern ihr alle habt in erster Linie Pflichten, genauso wie eure Untergebenen auch. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Um zu Gottes Ehre zu arbeiten, brauchst du Gnade für deine Untergebenen. Welche Pflichten hatten damals die Herren der Sklaven und heute die Vorgesetzten und Chefs? Wir finden das im letzten Vers, Vers 9. Paulus schreibt, und ihr Herren tut dasselbe ihnen, also euren Untergebenen. Und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ja, wir haben gesehen, nach der damaligen Rechtsprechung durften Herren mit ihren Sklaven im Prinzip machen, was sie wollten. Das änderte sich ein bisschen, gerade in der Zeit, als Paulus das hier schrieb. Und die rechtliche Stellung von Sklaven wurde etwas besser. Und trotzdem ist das, was Paulus hier den Herren schreibt, den Herren in der Gemeinde, absolut revolutionär für die damalige Zeit. Er sagt, ihr Herren, tut ihnen dasselbe. Das bedeutet, behandelt eure Untergebenen so, wie ihr von anderen Menschen behandelt werden wollt. Ja, da steckt natürlich dahinter, dass Paulus sagt, die Sklaven sind ganz normale Menschen, die genauso wie ihr im Bild Gottes geschaffen sind. So wie ihr von ihnen behandelt werden wollt, so behandelt sie auch. Das galt damals für Herren ihren Sklaven gegenüber und es gilt heute für Chefs und Vorgesetzte in Firmen. Es gilt für Älteste in der Gemeinde, es gilt für Lehrer in der Schule und so weiter. Und auch hier ist übrigens wichtig, ja, für Untergebene gilt ja der Grundsatz, selbst wenn der Chef nicht so ist, wie er sein sollte, gilt das, was Paulus hier schreibt. Petrus erklärt es in 1. Petrus 2, Vers 18. Er sagt dort, ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und es gilt natürlich auch andersrum, ihr Vorgesetzten seid gnädig mit euren Untergebenen, auch wenn sie alles andere als sympathisch sind. Und weiter schreibt Paulus an die Herren in Vers 9, lasst das drohen. Wenn man irgendwo Autorität hat, kann man sich ziemlich schnell und einfach Respekt verschaffen. Ja, man führt drastische Strafen ein oder droht diese vorher an. Und ziemlich schnell werden die Untergebenen einfach aus lauter Angst alles machen, was man ihnen sagt. Aber das ist keine Kultur, die unserem Auftrag als Christen entspricht. Ja, natürlich muss es Konsequenzen haben, wenn Untergebene nachlässig sind. Chefs müssen manchmal streng sein zu ihnen und ihnen eine klare Ansage machen. Aber auch die Beziehungen auf der Arbeit zwischen Vorgesetzten und Untergebenen sollen von gegenseitigem Respekt geprägt sein und gutem Miteinander und nicht in erster Linie von einer Kultur der Angst und des Drohens. Aber was ist der Grund, warum Vorgesetzte nicht einfach willkürlich mit ihren Untergebenen umgehen dürfen? Und Paulus nimmt hier ein Argument, was er schon mal verwendet hat bei den Untergebenen. Er sagt, auch ihr Vorgesetzten habt einen Chef, der über euch steht und dem seid ihr verantwortlich. Nochmal Vers 9, schreibt dort, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst es drohen. Jetzt die Begründung. Da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ja, selbst der mächtigste Mann der Welt, ob das jetzt Donald Trump ist oder irgendjemand anders, selbst der hat noch jemanden, der mächtiger ist als er. Jeder Chef dieser Welt hat einen Herrn im Himmel, dem er verantwortlich ist. Und wisst ihr, bei diesem Vorgesetzten gibt es kein Ansehen der Person. In dieser Welt gibt es immer ein Ansehen der Person. Ja, damals im Römischen Reich zum Beispiel wurde oft kurzer Prozess gemacht, mit Sklaven, denen man irgendein Vergehen zur Last legte. Es war gar nicht so wichtig, haben die das wirklich begangen oder gab es nur ein Gerücht? Egal. Reiche Menschen, Herren, die hatten oft Dreck am Stecken. Aber durch geschickte Beziehungen und Geldzahlungen haben sie es häufig geschafft, ihrer verdienten Strafe zu entgehen, sind immer wieder rausgekommen. Ja, Menschen mit viel Macht und Einfluss neigen dazu zu glauben, dass sie sich mehr erlauben können als Menschen, die eben weiter unten auf den Stufen stehen. Mir kann keiner was. Ich habe ja Einfluss, ich habe Macht, ich habe Geld, ich bin ja der Chef. Und vielleicht funktioniert das in dieser Welt auch ziemlich gut, so immer durchzukommen. Selbst heute in unseren westlichen Rechtsstaaten. Aber was Paulus hier sagt, damit kommst du vielleicht in dieser Welt durch, aber du kommst so nicht bei Gott durch. Er sieht alles. Er ist nicht beeindruckt von deinem Lebenslauf. Bei ihm kann man sich nicht durch eine kleinere oder größere Geldsumme aus irgendeiner heiklen Nummer wieder rauskaufen. Gott beurteilt Untergebene daran, ob sie als Untergebene gehorsam ihre Arbeit machen. Und er beurteilt genauso Vorgesetzte daran, ob sie als Vorgesetzte gute Arbeit machen und vorbildlich mit ihren Untergebenen umgegangen sind. Als Christen haben wir von Gott den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und das ist das, was wir an Pfingsten heute feiern. Der Heilige Geist wohnt jetzt in unseren Herzen. Und er macht uns eins mit Jesus. Er schenkt uns Heilsgewissheit und auch viele andere Dinge. Und er rüstet uns aus für unser Alltagsleben. Und deswegen, egal ob du Untergebener oder Vorgesetzter oder vielleicht beides bist, weil du irgendwo in der Mitte bist, geh ab Dienstag wieder arbeiten. Ausgerüstet durch den Heiligen Geist. In dem Wissen, dass Jesus dein wahrer Vorgesetzter ist. Amen.